Deutschlandfunk Interview.
Daniel Gerlach, er ist Chefredakteur des Magazins Zenit. Das wiederum ist ein unabhängiges deutsches Fachmagazin, das sich eben mit der Lage in der arabisch-islamischen Welt beschäftigt und natürlich auch Israel im Blick hat. Guten Tag, Herr Gerlach.
Ja, guten Tag, Herr Gerst.
Herr Gerlach, blicken wir zunächst auf dieses spektakuläre Urteil. Die Richter haben entschieden und bemerkenswert ist ja die Begründung, die da lautet, die Justizreform hätte Israel als demokratischen Staat beispiellosen Schaden zugefügt. Befriedet das Urteil jetzt diesen innerisraelischen Großkonflikt um diese Reform?
Ich glaube, es nimmt einen großen Druck weg, nicht von der Regierung, im Gegenteil, sondern von denjenigen, die sich durch diese Situation, diese außergewöhnliche Situation in den letzten 2 Monaten in eine Solidaritätsallianz mit der Regierung gezwungen sahen. Das sind nämlich diejenigen Israelis, die liberal, demokratisch gesinnt sind, die mit großem Unbehagen auf diese Regierung geschaut haben, aber durch diesen Angriff der Hamas am 7. Oktober und die folgende Militäroperation der Israelis sich quasi dazu gezwungen gefühlt haben, eine Politik mitzutragen und zu unterstützen, die sie eben ablehnen. Und dieses Urteil, auch die Tatsache überhaupt, dass das oberste Gericht sich zuständig und berechtigt sieht, es zu fällen, da ist ja der entscheidende Konsens, das ist, glaube ich, gut und das wird in Israel sehr positiv aufgenommen. Das ist allerdings definitiv nicht das Ende der Regierung Netanyahu und seiner rechtsextremen Koalitionsverbündeten. Netanyahu wird, auch wenn er sich nicht klar dazu verhalten hat, ob er das jetzt akzeptiert, wird wohl jetzt erstmal versuchen zu deeskalieren. Aber er wird natürlich trotzdem versuchen, an der Macht zu bleiben. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die ihn mittragen und unterstützen, derzeit kein Interesse erkennen lassen, sich zurückzuziehen von der Politik, obwohl sie das eigentlich spätestens unmittelbar nach dieser desaströsen, nach diesem Sicherheitsausfall am 7. Oktober hätten tun müssen. Sie hätten die Verantwortung übernehmen müssen und sagen müssen, wir übergeben die Macht. Aber da sie das damals nicht getan haben, denke ich, werden sie das jetzt auch nicht tun.
Sie sprechen von einer Solidaritätsallianz, in die ja die Gegner der Justizreform quasi gezwungen wurden nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas. Bevor wir auf den Krieg im Gaza und wie der weitergehen könnte, noch zu sprechen kommen, Herr Daniel, Herr Gerlach, die Frage ist doch, die Richter haben jetzt einerseits in eigener Sache entschieden, also es ging ja um die Entmachtung eben dieser obersten Richter, das war ja das Ziel von Benjamin Netanyahu und nach allem, was man jetzt hört, ist es ja so, dass die Regierung diese Justizreform ja nicht einfach jetzt sagt, okay, wir haben es mal versucht und dabei lassen wir es jetzt. Aber wenn jetzt auf der einen Seite wir eine Regierung haben, die noch nicht von diesem Projekt ablassen will und auf der anderen Seite Richter, die da sagen, so kann es nicht gehen, droht da jetzt möglicherweise sowas wie sogar wie eine Staatskrise in Israel?
Na, die Staatskrise, die existiert ja schon seit fast einem Jahr. Solche Proteste und solche Demonstrationen und eine solche Blockade hatten wir noch nie. Dennoch hatte die Regierung Netanyahu ja bisher eine hauchdünne parlamentarische Mehrheit. Die Machtverhältnisse haben sich jetzt dahingehend ein bisschen verschoben durch dieses Kriegskabinett, was Netanyahu gegründet hat, wo er sich auch die Legitimation letztendlich von oppositionellen Gegnern geholt hat, die er mit in das Kriegskabinett reingeholt hat. Also insofern, solange dieses Kriegskabinett besteht, das war andere Bereiche, die andere Zuständigkeiten der Regierung nicht übernommen hat, kann er eigentlich nicht wirklich in dieser Hinsicht diese Justizreform vorantreiben. Wichtig ist nur, diese sogenannte Reform oder manche Kritiker sagen auch der Umbau des Justizsystems, der besteht aus ganz verschiedenen Elementen, die zum Teil kontrovers sind, zum Teil weniger kontrovers, aber das pure Ansinnen, was Netanyahu und seine Gefolgschaft da hatten, diese Justiz eben so dahingehend umzubauen, dass es der Justiz quasi nicht mehr ermöglicht ist, wichtige, mit großer Mehrheit getroffene Entscheidungen des Parlaments und auch der Exekutive zu übertrumpfen. Das ist letztendlich das gewesen, was man als einen Angriff auf die israelische Demokratie, auf die Fundamente der israelischen Demokratie betrachtet hat. Und diese Ziele wird er nicht verfolgen können. Natürlich wird er hier und da versuchen, bestimmte Ziele umzusetzen. Auch der Justizminister hat das angekündigt. Aber ich glaube, das sind jetzt eigentlich eher Störfeuer, denn dass sich das oberste Gericht dafür oft zuständig erklärt hat. Es ist, die Entscheidung selber war ja mit hauchdünner Mehrheit, glaube ich, nur eine Stimme Unterschied. Aber dass das Gericht sich zuständig erklärt hat, war eine Mehrheitsentscheidung, ich glaube, von 12 von 15 Richtern und unabhängig ob konservative oder liberale Richter. Und das ist das Entscheidende, denn das letztendlich zieht eine Sperrmauer ein in die Übergriffigkeit der israelischen Exekutive, die unter Netanyahu sich ausgebreitet hat.
Kann es auch sein, dass diejenigen, die jetzt gegen diese Justizreform waren, aber eben in diese Solidaritätsallianz, wie Sie sie gerade genannt haben, gezwungen wurden mit Netanjahu, dass die nach Ende des Krieges vielleicht auch dann Forderungen stellen werden an Netanjahu, das Projekt weiter einzustampfen nach dem Motto, wir haben in die Zeiten, in denen Israel in größter Not war, Stichwort Hamas-Angriff am 7. Oktober und die Wochen danach. Wir haben zu dieser Regierung gestanden, wir haben die nationale Einheit über alles gestellt und die Verteidigung des Landes. Jetzt kannst du, Netanjahu, nicht einfach weiter so ein Spaltprojekt vorantreiben.
Nach meinem Dafürhalten geht es um was ganz anderes. Es geht gar nicht mehr darum, den Umbau der Justiz nur zu stoppen, sondern es geht darum, Netanjahu zu stoppen. Wenn Sie sich den Diskussionen in Israel anhören, es gibt zwar immer wieder die Medien, die sagen, ja, jetzt müssen wir zusammenstehen, Einheit ist das Entscheidende. Aber wenn man sich das politische Spektrum dahinter anschaut, sowohl innerhalb der eigenen Partei von Netanjahu, die ja wirklich hinter ihm gestanden hat, laufen sich jetzt Kandidaten warm. Es gibt auch aus dem linken Parteienspektrum plötzlich wieder Figuren, die auftauchen, die in der Medienöffentlichkeit stehen, die alle fordern, dass es dieses Jahr noch Wahlen geben soll. Wieder mal Wahlen. Aber das heißt, es geht nicht nur darum, den Justizumbau zu stoppen, sondern es geht darum, Netanjahu zu Fall zu bringen. Man möchte ein großer Teil, vielleicht nicht der größte, aber ein großer Teil der israelischen Öffentlichkeit möchte nach meinem Dafürhalten, dass Netanjahu und diese Koalitionspartner zurücktreten. Denn man hat gesehen, in was für einen katastrophalen Zustand diese Politik geführt hat. Ich glaube, das sehen auch Israelis, die davon überzeugt sind, dass Hamas die Alleinschuld an der derzeitigen Situation trägt, dass man dass dieser Militäroperation mit den vielen zivilen Opfern gerechtfertigt sind zur Verteidigung Israels. Aber trotzdem sieht man es so, dass die Politik dieser Regierung Netanjahu, des letzten Kabinetts insbesondere, Israel in jeder Hinsicht in die Katastrophe geführt hat. Und deswegen, glaube ich, ist das keine Maximalforderung, sondern Common Sense zu sagen, diese Regierung muss zurücktreten. Das heißt nicht, dass Netanjahu, alle schreiben ihn ab und sagen, naja, er ist im Grunde, wenn der Krieg vorbei ist, ist sein Schicksal damit besiegelt. Dem würde ich nicht vertrauen, denn immer wenn man Netanjahu abgeschrieben hat, dann kam er bald darauf zurück. Aber ich glaube trotzdem, es geht hier darum, diese Regierung zu Fall zu bringen. Und früher oder später werden auch seine Mitglieder dieses Kriegskabinetts aus der Opposition, die jetzt temporär mit eingestiegen sind, um Verantwortung in Israel zu übernehmen, sich gegen Netanjahu wenden. Die werden das nicht lange mitmachen.
Herr Gerlach, blicken wir noch auf den Krieg im Gaza. Der geht natürlich jetzt ungebremst erstmal weiter, auch wenn Israel jetzt einige Divisionen, glaube ich, zurückgezogen hat, erstmal damit die sich erholen können. Aber Benjamin Netanjahu hat ja immer wieder gesagt und auch bis jetzt immer, auch jetzt noch, dass er diesen Krieg mit einem ganz klar definierten Ziel zu Ende bringen will. Und zwar nur, wenn dieses Ziel erreicht wurde. Es geht um die Zerschlagung der Hamas, um die Beseitigung der Gefahr für Israel durch die Hamas vom Gazastreifen ausgehend. Ist er da auf dem richtigen Weg? Kann das gut gehen? Kann das klappen?
Das hat er angekündigt und das hat er nicht alleine angekündigt. Und ich denke, dass ein großer Teil der israelischen Öffentlichkeit, die ihn politisch ablehnen, aber grundsätzlich hinter diesem Ziel stehen, wobei ausdefiniert werden müsste, was eigentlich damit gemeint ist, Zerschlagung der Hamas. Und da, denke ich mal, ist es eine Frage der Interpretation und auch eine Frage, eine gesichtswahrende politische Lösung zu finden, denn die Auslöschung der Hamas, ja, also ihrer geschätzten vor dem Krieg 30.000 Kämpfer, was ja ihre Familien und viele zivile Opfer in ihrer Umgebung mit inkludiert, wäre ja die Rechnung können Sie selbst machen, ein Massaker von unvorstellbarem Ausmaß. Das heißt, es kann letztendlich nur darum gehen, die Hamas militärisch langfristig zu immobilisieren und internationale Partner dabei zu finden, eben dafür zu sorgen, dass die Hamas nicht wieder solche Angriffe auf Israel unternimmt. Netanjahu hatte nach meinem Dafürhalten drei Kriegsziele. Das eine war das, was Sie gerade eben erwähnt haben, eben das Thema Hamas, die Hamas militärisch zu stoppen oder zu zerschlagen oder wie auch immer man das nennt. Das andere, die palästinensische Bevölkerung dafür zu bestrafen, was am 7. Oktober passiert ist. Denn man hält die palästinensische Bevölkerung, und das muss man ganz klar sagen, wenn man dieses Problem verstehen möchte, für schuldig. Und man hält auch die zivilen Opfer für gerechtfertigt und man hält auch die humanitäre Katastrophe für gerechtfertigt, denn man geht davon aus, dass die Palästinenser in Gaza das zu verantworten haben. Man hört aus der israelischen politischen Landschaft von Journalisten und sogar von Beobachtern in Deutschland fortwährend dieses Narrativ, es gibt keine Unschuldigen in Gaza, die Zivilbevölkerung ist mitschuld an der Situation, möglicherweise sogar ursächlich dafür verantwortlich. Und bei diesem Kriegsziel, glaube ich, muss man die israelische Seite einhegen. Man muss sie stoppen. Denn das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, dass auch in Israel irgendwann die Entscheidungsträger zu der Raison kommen werden und das nicht weiter fortführen können. Aber der dritte Punkt ist die Befreiung der Geiseln. Und dieses Thema ist in letzter Zeit, obwohl es in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wird, in den Hintergrund geraten. Da hat man keine Fortschritte erzielt. Und der Ansatz, den man anfänglich verfolgt hat, maximaler militärischer Druck und gleichzeitig zu verhandeln, der ist irgendwann erwartbarerweise eben an seine Grenzen gestoßen. Und hier eine neue Initiative zu schaffen, das öffnet vielleicht auch den Weg für eine Waffenruhe oder zumindest eine bedeutende Reduzierung der Gewalt, die zu weniger zivilen Opfern führt.
Soweit die Analyse von Daniel Gerlach, dem Chefredakteur des Magazins Zenit. Vielen Dank, Herr Gerlach, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich danke Ihnen für die Zeit.